Mir samt Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Hallo bei Mir samt Tier. Wir geben euch in unserem Podcast ja immer Einblicke hinter die Kulissen des Tierparks. Wir reden extrem oft über Artenschutz und wie Zoos da beitragen und helfen. Und wir lernen viel über die verschiedensten Tierarten dieser Welt. Heute bin mal wieder ich für euch unterwegs im Tierpark, Mischa Drautz, und wir schauen gemeinsam bei den Hellerbrunner Gorillas vorbei. Vor der Außenanlage stehe ich schon. Ich sehe da schon einen sehr großen Gorilla auf einer Hängematte stehen und Ausschau halten, ob hier alles passt. Ja, ich finde, es passt alles. Also, und zwar sind wir bei der Gorilla-Gruppe, denn da ist gerade super Spannendes im Gange. Es geht, kurz gesagt, um einen neuen Anführer. Und wie das abläuft und was da alles in der Gruppe passiert, das hört ihr hier in unserer neuen Folge. Und wer könnte uns alle da besser dran teilhaben lassen als jemand, der ganz nah an den Gorillas dran ist? Simon Kuhn, Tierpfleger bei den Primaten. Hallo Simon.
Ja, hi, schönen Tag.
Ja, jetzt musst du uns ein bisschen erklären. Das ist ja, glaube ich, nicht so richtig demokratisch, irgendwie alle 4 Jahre eine Wahl zum neuen Gorilla-Anführer, sondern ein bisschen anders. Wie ist das? Ist da gerade der Posten irgendwie offen oder greift da jemand anderen an? Oder wie ist es bei den Gorillas gerade?
Naja, also wir in Hellerbrunn haben jetzt eine bisschen besondere Situation, weil wir eben 2 gleich alte Männchen relativ jung bekommen haben, die sich halt jetzt hier quasi entwickeln durften. Und die beiden sind jetzt quasi, ja, um die 15 Jahre alt und fangen jetzt eben richtig an, dominant beziehungsweise halt ein Silberrücken zu werden. Und da ist jetzt halt die Frage, wer von den beiden eben diese Gruppe übernimmt und führen darf.
Bei uns Menschen, so ab 14 wächst irgendwie der Bart vielleicht bei den Jungen. Bei den Gorillas wächst so mit 12, 13, 14 ein Silberrücken. Also das Fell am Rücken wird silbern.
Ja, genau. Also die fangen eben an, meistens so ab 10 Jahre dann immer deutlich größeres Wachstum zu haben, deutlich mehr Testosteron in den Körper kommt. Und mit der Zeit fängt halt eben auch das Fell am Rücken an, etwas grauer zu werden und eben dann mit 15 wirklich komplett silber zu sein.
Und das ist bei allen so? Also alle männlichen Gorillas kriegen einen silbernen Rücken?
Also in Haltung, in den europäischen Zoos gibt es natürlich auch Kastraten, bei denen das beispielsweise nicht so passiert. Das ist dann eben hormonell bedingt, dass eben nicht so ein hoher Testosteronspiegel da ist. Dementsprechend kommt es da eigentlich nicht dazu. Und eben diese jungen Gorillas in der Natur nennt man eben auch Schwarzrücken, weil sie eben dieses Fell noch nicht ausgebildet haben. Aber grundsätzlich, wenn alles hormonell stimmt, bildet das jeder Gorilla aus.
Gab's denn davor jetzt gerade keinen Anführer in dieser Gruppe?
Jein, also muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es gab ja den alten Silberrücken hier in der Gruppe, der Rotutu, der gestorben ist. Und dementsprechend ist es bei Gorillagruppen immer relativ instabil, wenn eben so ein Silberrücken verstirbt. Weil die Männchen eben die Tiere sind, die eben die Gruppe führen, die eben den Gruppenzusammenhalt stabilisieren durch eben ihre Dominanz um die Weibchen und eben auch die Zuneigung zu den Weibchen. Sprich, je beliebter ein Silberrücken ist, desto enger bleibt die Gruppe auch zusammen. Wenn der Silberrücken fällt oder eben beispielsweise auch in der Natur andere Silberrücken in der Gruppe sind, mit denen die Weibchen mehr sympathisieren, dann wandern die auch ab. Und wenn eben gar kein Männchen in der Nähe ist, dann sind die Weibchen halt nicht so eng zusammen. Dementsprechend kann es sich relativ schnell instabil werden. Dementsprechend war eben die Gruppe relativ instabil und man musste sich langfristig ein bisschen was überlegen, dass man eben wieder ein Männchen reinbekommt.
Also, das heißt, die Position war dann doch wirklich irgendwie offen eigentlich. Und jetzt sind die 2, wer ist es, die 2, um die es jetzt gerade geht, sind jetzt sozusagen alt genug geworden.
Genau, wir haben jetzt 2 Männchen. Wir haben einmal den Okanda und den Tano. Okanda ist ein bisschen älter, ein halbes Jahr, und Tano ist ein bisschen jünger. Tano ist aber dafür deutlich größer.
Wer ist jetzt der, den ich am Anfang gleich gesehen habe auf der...
Also Tano, der uns jetzt hier gerade so ein bisschen stellt und eben schaut, was wir hier so machen und das alles ein bisschen kontrollieren möchte, ist eben hier vorne zu sehen. Und der Okanda, den sehe ich jetzt gerade nicht. Der wird wahrscheinlich auf der Innenanlage irgendwo rumdumpeln.
Okay, also der Tano, oh, jetzt sehe ich ihn auch super. Ist an uns vorbeigerast einmal. Da sieht man wirklich schon richtiger Silberrücken. Und, okay, meinen Respekt hat er gleich mal. Der wirkt wie... Ich bin hier der Chef in der Anlage. Oder zumindest will er es ausstrahlen. Also der scheint mir auf einem guten Weg zu sein.
Ja, den Respekt, den will er auch von dir gerade haben. Also man kann ganz gut sehen, wie er sich gerade aufbaut. Große Körperspannung, die Lippen sind gepresst. Und er versucht, uns nicht direkt anzuschauen, aber immer zu kontrollieren, was ist. Kann es auch gut sein, dass er demnächst einmal gegen die Scheibe schlägt, um uns zu zeigen, hey, geht bitte ein bisschen auf Abstand, was wir auch gerne dann gleich machen können. Tano ist auf jeden Fall deutlich größer und war jetzt in der Vergangenheit bzw. die letzten Jahre einfach immer derjenige, der ein bisschen dominanter ist, einfach aufgrund der Größe und Okanda sich ein bisschen zurückgehalten hat. Aber wir haben halt die Situation, dass der Okanda ein bisschen besser mit den Mädels kann.
Genau passiert, wie du es gesagt hast. Okay, ja, dann gehen wir einfach ein bisschen hier ein paar Meter zurück. Ja, machen wir. Gehen wir hier ein bisschen zurück. Ganz klar. Okay, also wirklich klares Verhalten. Jetzt hast du gesagt, der Okanda hat sich zurückgehalten. Ist es dann schon so ein bisschen in diese Richtung, okay, ich kapituliere leicht oder eben doch nicht? Oder geht es überhaupt bei so zwei gleich alten Gorillamännchen? Können die dann überhaupt weiter zusammen sein?
Also da kommt es halt stark auf die Art drauf an. Beim westlichen Flachlandgorilla, den wir hier im Tierpark haben, ist es so, dass eigentlich in den Gruppen nur ein einzelnes Silberrückenmännchen eben in der Gruppe lebt. Die anderen Schwarzrücken verlassen dann mit der Geschlechtsreife die Gruppe, sind dann ein bisschen solitär im Wald unterwegs, bis beispielsweise ein Weibchen zu ihnen zuwandert oder sie einen anderen Silberrücken von der Gruppe ablösen können durch Kämpfe. Dementsprechend ist es eine sehr unnatürliche Situation mit den zwei Silberrücken hier, weil theoretisch einer abgewandert wäre, was bei uns natürlich so momentan noch nicht möglich ist.
Das ist dann wahrscheinlich auch das, was euch beschäftigt. Also wie geht ihr damit um? Geht der vielleicht in einen anderen Tierpark? Das ist ja auch immer nicht so leicht, so einen Gorilla abzugeben auch. Oder aber auch, habt ihr vielleicht ein bisschen Sorge, dass da sogar irgendwie mal ein Kampf passiert oder sowas?
Gorillas sind ja eigentlich sehr friedsame Tiere, die Konflikte eben meistens nicht unbedingt körperlich lösen müssen, aber wir merken schon, dass einfach eine höhere Aggression und eine Anspannung in der gesamten Gruppe ist. Einfach jetzt über das letzte Jahr, sage ich mal, immer mehr kleinere Konflikte aufgekommen sind und das kann natürlich immer größer werden. Sprich, in Zukunft wird es eventuell auch noch schlimmere Konflikte geben, wo wir dann eventuell auch einschreiten müssen.
Jetzt überlege ich gerade, ist das wirklich rein so eine körperliche Sache? Wer ist größer? Wer bläht sich mehr auf, sage ich jetzt mal gemein? Oder spielen da auch noch ganz andere Sachen eine Rolle? Also ich sag jetzt mal soziale Kompetenzen, ich plaudere mal mit den Weibchen mehr und die sprechen sich dann eher für jemanden aus. Also wie komplex ist es?
Die soziale Komponente spielt eine große Rolle. Gerade die Weibchen haben eigentlich die Entscheidung darüber, wer der Silberrücken von der Gruppe ist. Die wählen sich den Silberrücken eben auch nach Erfahrung aus. Beispielsweise kann der die Gruppe gut beschützen, was natürlich dann auch mit der Größe und der Kraft zu tun hat. Aber andere Sachen auch, was beispielsweise Intelligenz angeht, in der Natur beispielsweise Tiere, die wissen, wo gibt es gute Futterquellen, wo muss ich Fressfeinden aus dem Weg gehen, wie kann ich beispielsweise auch mal eine Wildererfalle entschärfen beispielsweise. Solche Sachen, viel Erfahrung und eben auch soziale Interaktion. Und wir merken halt, dass wir einfach deutliche Unterschiede zwischen unseren beiden Männern haben. Sprich, unser dominanter, kräftiger Mann, der Tano, hat weniger Rückhalt von der Gruppe. Sprich, wenn es zu einem Konflikt kommt, haben wir Weibchen, die mehr zum Okanda halten. Tano hat quasi noch ein Weibchen, das so ein bisschen mehr zu ihm hält. Das ist unsere älteste, die Nema. Aber die anderen sind da schon deutlich auf der Seite vom Okanda.
Okay, das ist ja jetzt ja auf einmal wirklich ein bisschen Krimi-spannende Wendung hier. Also man hat am Anfang gedacht, der Tano wirkt hier sehr dominant und so. Ist es auch körperlich? Aber dann doch eigentlich, bei der Gruppe würdest du ja dann eher sagen, es läuft eher auf den Okanda raus.
Also ich würde persönlich schon sagen, dass es wahrscheinlich eher auf Okanda rausläuft. Einfach weil er im Umgang mit den Weibchen auch ein bisschen besser ist, auch positiver.
Was heißt denn positiver?
Naja, Tano ist, glaube ich, momentan in einer Situation, in der er quasi sehr, sehr viel Dominanzverhalten zeigen muss, um die Kontrolle zu behalten über die Gruppe. Wenn er das nicht tun würde, könnte dieser Machtwechsel sehr, sehr schnell passieren. Und dementsprechend ist er sehr, sehr viel am Kraft zur Schau stellen, sehr, sehr viel am Kontrollieren, wie er es auch bei uns gemacht hat jetzt. Und eben auch bei den Weibchen auch mal einfach einen auf den Deckel hauen. So. Und das ist natürlich auch nicht immer so super.
Kommt auch nicht so gut an.
Kommt auch nicht immer so gut an. Dementsprechend haben wir dann eben Konflikte. Und bei diesen Konflikten sind halt die Weibchen hinterm Tano her und scheuchen ihn irgendwo hin. Beim Okanda kommt das deutlich seltener vor.
Wenn du jetzt sagst, Intelligenz prüfen so ein bisschen, also wie macht ein Weibchen das denn, dass so rausfindet, ey, wer ist denn hier der Klügere von den beiden? Ich kann den ja nicht irgendwie, hey, ich leg ihnen irgendein Spielzeug, Werkzeug hin und schau mal, wer schneller damit klarkommt oder so. Also wie finde ich das denn noch raus, gerade hier im Tierpark?
Also ich sag mal so, die Tiere beobachten sich gegenseitig sehr, sehr viel und die Tiere lernen voneinander auch einiges. Wir als Tierpfleger haben ja die Aufgabe, die Tiere auch möglichst gut beschäftigt zu halten. Dementsprechend beschäftigen wir die Tiere hier viel auch mit beispielsweise Futter schwerer erreichbar machen. Und da gibt es halt Tiere, die stellen sich ein bisschen intelligenter an und es gibt halt Tiere, die tun sich da ein bisschen schwerer.
Mach mal ein Beispiel, was für eine Futteraufgabe ihr stellt.
Also wenn wir jetzt beispielsweise unser Futter in Heubälle packen, haben wir so große Plastikbälle mit Löchern, wo die Tiere eben die Aufgabe haben, das irgendwie rauszufummeln. Die machen wir dann wirklich schön pressvoll mit Holzwolle, dass eben nicht nur das Futter drin ist, sondern dass sie da wirklich was zu tun haben. Und da gibt's halt Tiere, die haben da eine geringere Frustrationstoleranz und geben früher auf als andere Tiere. Und bei den Gorillas ist zum Beispiel, da ist Tano schon einer, der sich sehr clever dabei anstellt. Und
okay, eigentlich dann doch. Oh, jetzt hatte ich gedacht, da kommt Okanda ins Spiel, aber nein.
Okanda macht es nicht weniger clever, aber okay. Das ist einfach nur ein Beispiel, um zu erklären, das können wir hier in der Haltung sehen, dass halt eben jedes Tier seine eigene Strategie hat und manche kommen halt schneller ins Ziel und das kriegen die Weibchen natürlich mit. Dementsprechend können die da schon ein bisschen abschätzen, wo was ist. Die Gorilla-Männchen führen die Gruppe ja auch, sprich das Männchen zeigt, okay, hier gibt es eine gute Futterquelle, kommt mal mit. Und da ist natürlich auch die Sache, zeigt das Männchen den anderen eine Futterquelle oder beansprucht sich das alleine für sich. Und Tano ist beispielsweise einer, der sehr dominant übers Futter ist. Einfach nicht, weil er so viel Hunger hat, sondern einfach, weil er eben die Kontrolle drüber haben möchte. Und da ist der Okanda ein bisschen zurückhaltender, was natürlich im Sinne der Weibchen ist.
Merkt man denn bei denen auch eine Entwicklung jetzt?
Ja, also natürlich. Die Männchen sind schon auch am Scannen, beziehungsweise halt einfach gucken, was macht die Gruppe, wie ist die Gruppe gerade, weil sie ja auch die Aufgabe haben, die Gruppe zu schützen und eben auch zusammenzuhalten. Frage ist dann halt immer, welche Strategie wähle ich als Männchen? Und die Tano beispielsweise momentan wählt, ist Dominanz und eben auch Konflikt suchen, ein bisschen mehr Aggression reinbringen, einfach um zu zeigen, hey, ich bin der Kräftige, bleibt mal bei mir. Okanda ist eben da ein bisschen anders.
Wie viele Weibchen sind es jetzt? Also wie viele entscheiden da, zu wem sie halten?
Also wir haben jetzt 3 Weibchen in der Gruppe. Momentaner Stand ist 2-1, also 2 für Okanda und einer für Tano. Schauen wir mal. Die Nema, also Tanos Frau, sage ich mal, kriegt halt zurzeit auch relativ viel ab. Dementsprechend ist sie vielleicht auch am Kippen, aber das wissen wir nicht so genau.
Ist es jetzt dann doch der Plan, das irgendwann dann zu sagen, eigentlich hat diese Gruppe das entschieden und wir nehmen dann den Tano irgendwie eher raus oder kann man das oder wird es dann auch eher was fehlen, dass man da zu sehr eingreift in so eine Gruppe? Viele, viele Fragen.
Also ich denke, wir müssen früher oder später auf jeden Fall eingreifen, weil so wird es langfristig zumindest zwischen den Männchen zu mehr Kämpfen und auch zu schwereren Verletzungen kommen. Im Worst Case eben auch bis zum Tod gibt es eben auch Konflikte, die Tiere dann so austragen und das versuchen wir natürlich zu verhindern. In so einer Entscheidung, wie geht's jetzt mit dieser Gruppe weiter, ist natürlich jetzt einerseits natürlich die soziale Komponente, wie funktioniert's in der Gruppe, aber sowas können wir nicht genau vorhersagen. Sprich, wenn wir jetzt sagen, wir würden den Tano rausnehmen, wissen wir auch nicht, wie sich's in der Gruppe grundsätzlich entwickelt, ob jetzt beispielsweise Nema, die den Tano eigentlich schon unterstützt, da ein Problem wird. Muss man dann auch sehen, wie es ist. Meistens kriegen die Tiere sich dann schon in den Griff, beziehungsweise kriegen das alles gelöst. Aber was halt auch noch eine wichtige Komponente ist, halt einfach in der europäischen Erhaltungszucht die Genetik. Und wir haben die Situation, dass der Tano beispielsweise genetisch weniger geeignet ist für die Zucht mit unseren Weibchen, weil Tano ist mit einem von unseren Weibchen über 2-3 Ecken auch näher verwandt. Dementsprechend ist mit den beiden die Zucht auch nicht optimal. Okanda wäre da die bessere Wahl. Dementsprechend wird es vermutlich Richtung Okanda rauslaufen, aber das ist auch nicht unbedingt unsere Entscheidung.
Müssen wir vielleicht nochmal einen Tick ausholen. Europäisches Erhaltungszuchtprogramm. Da gibt es immer für jede Tierart einen Zuständigen, der sich eben ganz genau damit auskennt, auch gerade was Genetik angeht und wo es eben am passendsten und am besten für die oft bedrohten Tierarten wäre, wie in allen Zoos gezüchtet wird. Deswegen also, das spielt für euch schon auch eine Rolle und da wahrscheinlich dann schwierig, eine Mischung wieder zu finden. In dem Fall sieht es ja ganz gut aus, weil da auch von den Genen sozusagen der Okanda besser wäre als der Tano. Aber das spielt eben auch eine Rolle, das Zuchtprogramm, weil es ja auch um den Erhalt der Tierart in den Zoos geht.
Ja, auf jeden Fall. Das Europäische Erhaltungszuchtprogramm hat ja eben das Ziel, eine belastbare Ersatzpopulation aufzubauen, die dann eventuell in gesicherten Gebieten auch wieder ausgewildert werden kann. Dementsprechend brauchen wir eine hohe genetische Vielfalt. Heißt, es gibt einen Koordinator, der eben eine Riesendatenbank hat mit den Verwandtschaftsgraden, einen großen Stammbaum hat quasi, der dann einfach weiß, wie sind die Tiere miteinander verwandt und welche wären denn optimal, also am weitesten voneinander entfernt, um für Nachwuchs zu sorgen. Demnach wird halt entschieden, welches Tier beispielsweise in welchen Zoo geht. aber das ist natürlich nicht das einzige Kriterium. Sowas wie eine soziale Komponente ist natürlich auch sehr wichtig, weil nur weil die Genetik passt, heißt es nicht, dass die Tiere auch unbedingt miteinander harmonieren müssen. Dementsprechend müssen wir dann halt eben auch an das EEP Feedback geben, zu sagen, hey, wie schaut's bei uns aus, wie läuft's? Und dass man da einfach in einem guten Austausch ist, um zu schauen, wie geht's in der Zukunft weiter.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München, offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
Mir san Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn, und ich bin weiter mit Tierpfleger Simon bei der Gorilla-Gruppe am Beobachten. Also im Außenbereich sind jetzt mittlerweile alle drei Weibchen zu sehen und natürlich weiter Tano, der auch immer gut alle im Blick hat, hat man den Eindruck. Eindeutig die Weibchen wirklich viel kleiner als die Männchen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also Männchen bei Gorillas deutlich größer, deutlich kräftiger gebaut. Ja, die Weibchen sind 70 und 90 Kilo im Schnitt und die Männchen sind so zwischen 180 bis 200 Kilo. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied.
Okana hält sich jetzt aber fern. Ist es jetzt schon mittlerweile so, dass wenn die jetzt so auf 3-4 Meter Entfernung zusammen sind, dass es dann schon kracht, oder kommt es irgendwie ein bisschen auf Tagesform an?
Das kommt auch ein bisschen auf die Tagesform an und eben auch auf die Situation jeweilig. Zusätzlich haben wir das Problem, dass die beiden eben auch Handaufzuchten sind, also Tano und Okanda beides Handaufzuchten. Dementsprechend reagieren sie auch viel auf Pfleger, sprich wenn Pflegerpräsenz, kann es sein, dass meistens immer ein bisschen mehr passiert, als wenn man nicht anwesend ist, weil die eben auch mit uns interagieren und eben da auch Konflikte entstehen.
Also auch für euch dann entscheidend, dass ihr, wie du gerade auch schon gesagt hast, okay, wir gehen wieder ein paar Meter zurück, also dass ihr euch wirklich möglichst viel raushalten müsst gerade.
Ja, auf jeden Fall. Also möglichst wenig Interaktion, die Tiere sollen ihr Ding untereinander machen und wir sind eigentlich quasi nur so im Hintergrund und schauen, wann wir eventuell irgendwas machen müssen. Man sieht es den Tieren ja auch an, die zeigen ja dann bestimmte Verhaltensweisen, wie das Lippenpressen zum Beispiel, das sich aufstellen, auch Geruch abgeben, Schweiß auf der Nase und sowas. Es gibt ganz viele Sachen, die man sehen kann. Auch wenn die ihre Füße zusammendrücken und quasi auf den Fäusten stehen und eben auch die Hinterbeine, die Daumen wirklich angepresst sind, sieht man eben auch, wenn die jetzt relativ nah aneinander sind. Deswegen halten die schon meistens relativ viel Abstand zueinander. Aber man kann jetzt auch sehen, die Nafi ist gerade ein bisschen am Gucken. Jetzt ist lieber mal ein Stückchen weggehen.
Ja, Tano ist ein bisschen auf sie zu. Jetzt sagt sie, okay, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Also wirklich eine spannende Zeit, um hier mal vorbeizuschauen und die Gruppe zu beobachten. Eigentlich läuft ja dann viel drauf hinaus, dass doch Okanda diese Gruppe übernimmt und Tano müsste dann eher den Tierpark verlassen. Oder auch, wäre hier denkbar, dass man zweiteilt die Anlage oder sowas? Ist auch das denkbar?
Prinzipiell haben wir ja im europäischen Haltungszuchtprogramm das Problem, dass wir mit der Sozialstruktur von den Gorillas, die halt pro Gruppe eigentlich nur ein Männchen zulassen, aber wir bei einer bedrohten Tierart, die wir züchten, bei jeder Geburt eine 50%ige Wahrscheinlichkeit haben, dass es ein Männchen wird. Heißt, auf lange Sicht gesehen haben wir einfach zu viele Männchen.
Weil du eigentlich eher 5 Weibchen, ein Männchen bräuchtest und du kriegst halt immer 50-50.
Vom Prinzip. Im europäischen Haltungsprogramm machen sie es meistens so, dass es 2 bis 3 Weibchen pro Männchen sind, damit mehrere Männchen die Möglichkeit haben zu züchten, um eine höhere genetische Vielfalt zu haben. Dementsprechend braucht man halt immer doppelt so viele Weibchen wie Männchen und das ist halt einfach langfristig ein Problem. Da die Tiere natürlich in der Natur auch mal solitär unterwegs sind, kann man die eben auch eine Zeit lang alleine halten oder in einer Nähe zu einer Gruppe. Aber das ist natürlich auch Stress für den anderen Mann und eben auch für den einzelnen Mann, weil es sind natürlich soziale Tiere, die sehr viel interagieren. Und das Ziel muss sein, die Tiere in einer sozial funktionierenden Gruppe unterzubringen.
Aber wie ist es denn im natürlichen Lebensraum? Da muss es ja das auch geben, das Problem eigentlich.
Ja, das Problem gibt's da auch. Das Problem wird so gelöst, dass die Tiere eben alleine unterwegs sind und im Wald in der Nähe von anderen Gruppen sind und das Ganze ein sehr viel dynamischeres System ist, dass halt mal ein Weibchen zu einem einzelnen Silberrücken abwandert, der quasi eine neue Gruppe gründen kann. Und das können wir in der Haltung, also da haben wir einfach nicht die Flexibilität, um zu sagen, so ja, jetzt mal das Weibchen, das Männchen dahin und so weiter und so fort, weil klar, diese ganzen Transfers sind A, wichtig, aber auch immer Stress fürs Tier und wir haben halt auch nur begrenzt Platz.
Problem ist irgendwie klar geworden, jetzt gibt's eine Lösung oder gibt's Ideen, wie man das eben am besten lösen kann?
Es gibt Ideen, also das EEP macht das in der Regel so, dass es eben auch Junggesellengruppen von Gorillas macht, die eben dann meistens mit ja, kurz bevor sie Richtung Silberrücken gehen, so mit 7, 8, 9, 10 Jahren eben in eine reine Männergruppe gehen, da sie sich eben entwickeln können. Das ist bloß leider auch relativ instabil. Also die Gruppen halten zwar für eine gewisse Zeit gut zusammen, aber je älter die Tiere werden, desto eher kommt es eben auch zu Konflikten und man muss auch da eben Tiere verteilen können. Heißt, es gibt sehr viele Tiere, die eben auch in den europäischen Zoos zum Teil alleine sitzen und darauf warten, irgendwo verteilt zu werden.
Simon, dann vielen, vielen Dank dir für diese Einblicke, die du uns gegeben hast. Zum Abschluss noch eine Prognose. Wie wird es jetzt weitergehen? Was denkst du?
Die Prognose ist, dass wir auf jeden Fall ein Männchen abgeben. Wann genau, wissen wir jetzt selber noch nicht. Und wohin genau, das ist alles EEP-Geschichte. Wenn es jetzt zum Äußersten kommt, kann es sein, dass eben ein Männchen abgetrennt wird oder wir beispielsweise die Gruppe auch kurzfristig splitten, um eben noch die soziale Komponente zu haben. Aber das entscheiden die Tiere halt irgendwie so ein bisschen selbst, je nachdem, wie eben gerade der Spannungszustand der Gruppe ist. Und ja, genau.
Vielen Dank und bis bald mal wieder.
Bis bald, gerne.
Das war's dann also mit mir, Santia, für diesmal. Wer noch mehr hören will, ich empfehle euch Folge 163, noch gar nicht lange her, aber wer noch nicht reingehört hat, die neue Dschungelwelt in Hellabrunn. Super spannend, was es da alles zu entdecken gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drautz und ich sag wie immer, bis bald im Tierpark Hellabrunn.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.